Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Na, dann mal ein herzliches Willkommen zur Folge 566 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, die 5%, da kommen wir später noch drauf, alle Zuhörer, die 95% und alle anderen, die zu keiner Gruppe dazugehören, natürlich auch. Ja, heute Montag ist ein schöner Tag, erstaunlicherweise. Ein kalter Tag, immer noch. Und, naja, wir hoffen ja, dass der Sommer besser wird. Wenn der Winter so lange ausläuft, müsste irgendwann der Sommer sagen, nee, jetzt ist genug. Also ich hoffe, dass ein wunderschöner, langer, warmer, unwetterfreier Sommer werden wird. Und ich denke, eine Menge von Ihnen, die dazuhören, denken genauso. Diese Folge 566 ist wie jede andere Folge eine ganz normale Folge. Die Themen wechseln immer mal wieder. Das ist schon richtig. Das soll, glaube ich, auch so sein. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal damit beginnen, mich zu bedanken. Bedanken bei denen, die gespendet haben. Wir machen das normalerweise immer in der Fernsehsendung am Schluss. Bei der letzten, bei dem Außendreh, da ist es irgendwie unter die Räder gekommen. Aber bei der nächsten sind alle wieder drin. Die haben wir schon produziert. Da hängt hinten dran dann eine extra Tafel, weil sonst passt das nicht so richtig ins Bild und da kann man es nicht richtig lesen. Ja, aber auch hier möchte ich das genauso tun, denn es gibt ja auch eine Reihe von Fans, die die Fernsehsendung gar nicht sehen, sondern den Audiocast hören und aufgrund dieses Audiocasts dann ihre Spende auf den Weg schicken. Spenden sind natürlich zurückgegangen, deutlich zurückgegangen. Es war ja vergangenes Jahr eine große Spendenaktion vor etwas über einem Jahr. Es war Ostermontag vergangenes Jahr. Hatte ich ja das so aufgerufen und es war ja ein großartiger Erfolg. Und naja, dass irgendwann wieder ein bisschen nachlässt, ist ja auch ganz klar. Es ist ziemlich knapp bei uns mit der Kasse und das hat auch die eine oder andere nicht tragische Konsequenz. Zum Beispiel, ich wollte die nächste Fernsehsendung als Außendreh machen auf einer Messe. Aber das muss ich absagen, aus verschiedenen Gründen. Wir haben bei unserem Außendreh festgestellt, dass da doch so einiges noch im Argen hängt. Wir müssen noch etwas anschaffen, mindestens mal noch ein zweites Funkmikrofon und noch so ein paar Sachen, die man braucht, wenn man unterwegs ist und unterwegs dreht. Da ist aber im Moment das Geld dafür nicht in der Kasse. Wir brauchen auch noch ein bisschen Erfahrung. Das heißt, wir werden nochmal einen Außendreh machen. Ich habe mir gedacht, mit funkferngesteuerten Spielzeugen, um mal da einen Blick drauf zu werfen. Ich stelle mir da so vor, Luftkissenboot und ein Rennboot und vielleicht auch ein Heli und so ein bisschen gegen den Trend. Alle wollen mit Quadrocoptern. Ich pack mal wieder meine Helis aus. Und da werden wir dann mal sehen, ob diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, ob wir die einfließen lassen können in diese neuen Aufnahmen und ob sie dann so sind, dass sie uns gefallen. Und wenn wir dann die für Messe notwendige Technik soweit zusammen und am Laufen haben, dann kommt das natürlich auch. Also wir arbeiten darauf hin, aber es ist besser, man geht kleine Schritte als keine Schritte. Ein Spruch von Rudolf. So. Jetzt muss ich mich erstmal anders hinsetzen. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, die mir viele Tipps und Ratschläge gegeben haben bezüglich meiner Telefonmisere. Nee, eigentlich nicht. Ich nehme sowas ja nicht ganz so ernst. Sondern der Probleme, die ich hatte mit meinem Provider und so. Ich habe mir das alles angesehen und ich habe nicht die Lösung gefunden in diesen ganzen Angeboten und Vorschlägen, die mir so vorschwebt. Ich habe eine Lösung gefunden. Auch danach bin ich gefragt worden, was ich jetzt mache, wo ich abgeschlossen habe und so. Gar nicht. Ich werde nächsten Monat mein Teilnehmerverhältnis mit der Deutschen Telekom einfach beenden. Nicht nur, weil die nur noch Werbung für Idioten machen und ich mich nicht mehr dazugehörig zähle, sondern weil die auch kein Angebot mehr für mich haben. Ich habe in meine Verträge geguckt bei 1&1 und da sind im Vertrag enthalten 4 Voice-over-IP-Nummern. Da habe ich gesagt, gut, probier es einfach mal aus. Ich habe 4 Rufnummern angelegt, habe die Rufnummern auf die Fritzbox geknotet und seitdem arbeite ich nur noch über Voice-over-IP. Auch Fax geht darüber, denn erstaunlicherweise gibt es immer noch Leute, in der Hauptsache Ärzte und Rechtsanwälte, die per Fax arbeiten und auch Verträge, die man kündigen will oder so, die kann man zwar telefonisch abschließen, musste aber schriftlich dann kündigen. Liebe Politiker, kümmert euch mal darum. Das geht nicht. Was ich einfach am Telefon abschließen kann, muss ich auch einfach am Telefon kündigen können. Das ist vollkommen ungerecht. Wieder zurück zum Thema. Und habe das auch probiert mit Fax und so. Es funktioniert alles. Ich habe keine Einschränkungen. Es klappt prima. Ich habe sogar 4 Leitungen gleichzeitig zur Verfügung, wo ich vorher zuletzt bei der Telekom nur 2 hatte. Ja. Und jetzt gibt es für mich überhaupt keinen Grund mehr, überhaupt noch einen Telefonanschluss zu haben bei der Telekom oder irgendjemand anderen. Denn das ist in meinem Vertrag drin. Ich zahle nur noch die Gebühren. Und die Gebühren, die Gesprächsgebühren haben sich gegenüber der Telekom halbiert durch Voice-over-IP bei 1&1. Also spare ich mir doch meine bisherigen 30 Euro Grundgebühr für den Anlagenanschluss und meine Gesprächsgebühren und telefoniere ohne Einschränkung. Naja, doch eine kleine Einschränkung habe ich. Aber ansonsten ohne Einschränkung, so wie bisher auch. Und zwar die kleine Einschränkung, wenn auf einer Leitung raustelefoniert wird und ich habe mit meiner Fritzbox, nehme ich ein anderes Telefon, was da rangeknotet ist und will auch daraus telefonieren, das geht nicht. Da ist nicht dieser automatisch, dass er sich eine andere freie Leitung sucht, wie das bei ESDN war. Und da muss ich also gezielt mit einer Vorwahl, die nicht wehtut, das ist dann die Sternchen 60 irgendwas oder so, die vorwählen und wähle mir dann die Leitung 2, 3 oder 4 aus und damit geht es auch. Allzu oft kommt es nicht vor und wenn, ist auch kein Beinbruch. Dafür aber wirklich 50 Euro oder sowas im Monat sparen, das ist schon echt eine tolle Sache. Und das tut mir, meiner Kasse und dem CC2 gut, denn dann kann ich vielleicht wieder was abzwacken für den CC2. Ja, erstmal das soweit. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Spenden, die eingegangen sind. Und wenn jemand der Meinung ist, der CC2 hätte es verdient, wir brauchen noch ein bisschen was. So, das war der Vorspruch. Jetzt kommt das erste Thema. Und das erste Thema, das befasst sich auch mit dem CC2. Und zwar mit YouTube. Ja, YouTube, ich habe da so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, sag mal vorsichtig, gehabt, so von Anfang an. Wir haben ja im Dezember 2013 angefangen mit YouTube. Eigentlich hingewiesen worden bin ich darauf schon ein bisschen früher von dem Herrn Neumann, dem Geschäftsführer von ehemaligen NRW-TV. Der hat gesagt, mach doch sowas, da sind so merkwürdige, wackelige Sachen drin mit irgendwie Aufrufen, versuch doch darüber. Ja, das hat dann noch eine Zeit gedauert, bis wir jemanden gefunden hatten, der sich dieser Sache angenommen hat. Und dann ging es im Dezember 2013 los. Es lief nicht gut. Wir haben dann so versucht, ein bisschen in den Fernsehsendungen und in den Audiosendungen darauf hinzuweisen. Es lief nicht gut. Es hat sich ein ganzes Jahr hingezogen, bis dann mal ein bisschen, ja, was kam, ein bisschen Zuschauer kam, ein bisschen Leute uns gefunden hatten. Und dann in 2015 fing es so langsam an, und ging hoch. Dann bekamen wir schon die ersten 1000 Abonnenten und in 2016 ging es dann deutlich hoch und erstaunlicherweise, nachdem die Sache bei NRW TV zu Ende war und wir dann im Sommer zwangsweise dieses Loch drin hatten, danach, als es weiterging, aus dem eigenen Studio, da brummte der Laden plötzlich. Wir haben von da ab, also bis heute, insgesamt 22.296 Abonnenten und wir haben insgesamt 5.321.045 Aufrufe der Videos auf YouTube von CC2TV Computer Club 2. So, und die Abonnenten. Ich habe gedacht, ich guck doch mal, wo kommen die her? Und da gibt es ganz viele schöne Statistiken bei Google, die man vielleicht gar nicht alle versteht, was sie damit meinen. Und manche Sachen sind doch irgendwie so wirr, dass ich gar nicht weiß, wofür ich die brauche. Aber aus Deutschland haben wir 17.820 Abonnenten. Österreich 1.064. Schweiz 575. Vereinigte Staaten 418. Da gibt's eine ganze Menge, die sich auch immer wieder melden. Meist sind es Deutschstämmige, die irgendwo so eine Verbindung noch zur Heimat haben, vielleicht erst ausgewandert sind, nachdem der Computerclub beim WDR gegründet, gestartet worden ist und immer noch daran hängen. Aus den Niederlanden 284, die grüßen wir auch mal alle, das sind einige dabei, die immer ganz lustig sind, übrigens aus der Schweiz auch, ja, also da möchte ich auch besonders liebe Grüße hinschicken. Die sind ganz freundlich, ganz, ganz nett. Nach den Niederlanden kommt erstaunlicherweise Brasilien mit 155 Abonnenten. Das Vereinigte Königreich mit 91 Abonnenten. Italien 85, Frankreich 81, Russland 81. Belgien 69, Spanien 67, Türkei 66, Kanada 58, Mexiko 58, Mexiko finde ich schon stark, Polen 55, Thailand 51, Indien 50, Ukraine 47, Luxemburg 45, ja gut, Luxemburg ist klein, die haben nicht ganz so viele Einwohner, Japan 40, Ungarn 35, unbekannte Regionen 30 und Argentinien 29. Die Liste insgesamt umfasst über 200 Länder, in denen Menschen wohnen, die den CC2 abonniert haben bei YouTube. Also ganz schön. Dann gucken wir mal auf die Abrufzahlen. Die Abonnenten selbst sagen ja noch gar nicht allzu viel aus. Aber die Abrufe, die Gesamtabrufe aus Deutschland sind 86%. Österreich 4,8%, Schweiz 2,7%, Niederlande 0,9%, Vereinigte Staaten 0,4%, Italien 0,4%, Frankreich 0,3%, Spanien 0,3%. Und so geht das weiter, Belgien, Polen, Brasilien, Vereinigte Staaten, also alles, was wir schon hatten, nur ein bisschen andere Reihenfolge. Bis Russland mit 0,1%. Auch hier ist die Liste wieder sehr, sehr lang. Ich weiß, wir haben in China einige Zuhörer. Hallo Yogi und Orange. Wir haben in Afrika einige, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Australien. Überall her bekomme ich ab und zu Grüße. Und die gebe ich jetzt auch nochmal gern zurück und freue mich über jeden, der mir von irgendwo etwas schickt oder schreibt, möchte aber noch zwei Punkte aufführen. Und zwar die, was mich besonders interessiert, die Themen. Wie oft werden die einzelnen Themen aufgerufen? Das kann man nur ziemlich genau daran erkennen, weil wir ja nicht nur die gesamte Sendung einstellen, sondern auch noch die sogenannten Filetstücke, also die Sendung aufgeteilt in kleine, in die Themen. Und da hat die Fritzbox als Telefonanlage mittlerweile 223.087 Aufrufe. Das ist wirklich enorm. Commodore 64 mit dem i5-Prozessor, die hat 174.000 Aufrufe. Kfz-Fahrzeugdiagnose, ich habe mal so ein kleines Dongle-Teil da gehabt, was ich da in die ODB2-Stecker-Schnittstelle reingemurkst habe, um das dann auf meinem Mobiltelefon, andere sagen Handy dazu, darzustellen. Und dieses Ding hat 150.000 Aufrufe gehabt. So, Raspberry Pi, die erste Vorstellung davon, 145.000. Und dann geht's weiter, WLAN, Internetradio-Test, HackAF, der hat immerhin 83.000. Alte Batterien nicht zu früh entsorgen, 80.000. Decktelefon abhören, 69.000 und so weiter. Also, jetzt muss man das natürlich ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil die sind ja unterschiedlich lange online, diese Teile. Und diese Fritz-Telefonanlage, diese Fritzbox 7390, die ist ja jetzt schon, ich glaube, drei Jahre online. Und dann gehen die Zahlen natürlich irgendwann hoch. Natürlich nicht mehr so, wie wenn man diese Sendung und die Sachen neu einstellt. Aber es ist auch interessant zu beobachten, wie schnell das geht, wenn eine neue Sendung eingestellt wird, wie schnell die YouTuber reagieren. Ich weiß gar nicht, ob die Sendung im Schnelllauf gucken, da reagieren einige schon, bevor sie eigentlich die Sendung zu Ende geguckt haben und schreiben da schon irgendetwas dazu. Ganz anders als das Forum. Das Forum reagiert sehr, sehr träge und da kommt eben mal nach 2 oder 3 Tagen irgendwie irgendetwas. Manchmal meine ich auch, interessiert sowieso keinen mehr aus dem Forum. Aber das ist falsch. Wenn dann mal der Anstoß da ist, dann kommen doch noch die anderen Meinungen dazu. Nur es ist eben eine andere, ein anderer Gesellschaftskreis, glaube ich, das Forum. Nochmal zurück zu den Zahlen von YouTube. Ich habe noch etwas, was ich mal verkünden möchte. Mittels eines Computers sehen 59% die Sendung. Mit einem Tablet 15%, mit einem Handy 15%, mit einem Fernsehgerät 8,7%, mit Spielekonsole 1% und mit unbekannt 0,9%. Was ist das dann für ein Gerät? Ja, also in der Hauptsache immer noch fast 60% mit dem Computer und danach kommt dann Tablet und Mobiltelefon. Das zeigt sich auch bei Betriebssystemen. Hier wird Android und Linux zusammengeworfen, da sind wir bei fast 60%. Es gibt für Apple und für Windows ungefähr die gleiche Prozentzahl von 14% so etwa. Und der Rest teilt sich dann in unterschiedlichste Sachen auf. Also man kann sehen, Linux und Android, was ich hier nicht trennen kann, weil die Zahlen dann nicht vorliegen, hat die wirklich Dominanz überhaupt. Ja, und dann? Ich habe am Anfang mich mal ein bisschen abfällig vom Jahr oder so über YouTube geäußert. Und es lag vielleicht auch daran, weil eine Fernsehsendung nicht eigentlich dafür gedacht und gemacht ist, bei YouTube wiedergegeben zu werden. Und die YouTuber selbst, die haben ja nun eine ganz eigene Mentalität begründet und pflegen die auch. Und das ist eine Welt, wo ich als Außenstehender mit einer Fernsehsendung mich erstmal hineindenken musste und vielleicht auch immer noch muss. Was ganz klar ist, und das ist aber systemimmanent, dass irgendwelche, ich möchte hier dafür nicht einen meiner bösartigen Lieblingsbegriffe gebrauchen, irgendwelche Leute und wohl auch Leutinnen, wenn es stimmt, was ich da gesehen habe, ihren Frust loslassen, ihren Lebensfrust, ihren Ärger oder sonst etwas, oder ihre eigene Minderbemitteltheit, ich meine hier die geistige, die nach außen tragen und das versuchen zu artikulieren. Das ist am Anfang für meine Begriffe überproportional groß gewesen, bis ich dann erkennen konnte, dass sich viele Sachen selbst regulieren. Es gibt also eine ganze Menge, ach, die überwiegende Mehrheit, muss ich sagen, an YouTube-Benutzern, Sehern, YouTubern oder wie auch immer die Röhren da heißen, die dann auch schon mal ihre Meinung zu irgendwelchen Skripts, Kitties, Rotznasen und wie auch immer sie diese dann bezeichnen, schreiben. Also, meine Meinung dazu hat sich revidiert. YouTube ist, glaube ich, einfach ein Element in einer Zeit, die das Fernsehen ausläutet. Und deswegen muss man, wenn man da bestehen will, auch versuchen, in diese Richtung etwas zu gehen. Das war ja auch der Schritt mit diesen Filetstückchen, damit nicht jemand eine halbe Stunde gucken muss. Aber man muss eben beide Kundenbereiche bedienen. Bin ganz zufrieden damit, wie es jetzt im Moment läuft. Ich finde es ganz schön, wenn die Sendung montagsabends eingestellt wird, wie schnell dann die ersten Reaktionen kommen und man sehen kann, was passiert. Innerhalb der ersten Stunde sind schon mal 1000 bis 2000 Abrufe da. Innerhalb, ja, wir haben es ja jetzt fast eine Woche, heute Abend 20 Uhr wird es eine Woche, dass die Sendung online ging. Mittlerweile haben wir knapp 14.000 Aufrufe und das ist ganz schön. Und das geht so weiter, also die meisten Sendungen liegen irgendwo zwischen 14.000 und 18.000. Einige sind natürlich auch deutlich über 20.000, 22.000 Aufrufe und sowas. Ja, das ist natürlich nicht alles, bei YouTube schon, denn wir haben ja im Dezember mal getestet, wie viele Abrufe denn Downloads direkt über die Homepage laufen. Und da sind wir immer noch in einer Größenordnung von 180.000. Ich kann also sagen, dass YouTube irgendwo im Bereich 8, vielleicht 10% der Gesamtzuschauerzahl ausmacht. Und das wundert mich ein bisschen, weil das mit dem Download, warum machen die Leute das? Die Sendung erstmal laden und sie dann anschließend ansehen und auf der eigenen Platte haben, vielleicht sogar wieder löschen, ich weiß es ja nicht, und dann in einer nicht maximalen Qualität, bei YouTube, die Videos, die ich da einstelle, die sind in HD, die sind also deutlich besser in der Qualität. Ich kann sie aber auch in einer minderen Qualität ansehen, wenn ich nur einen schwachen Internetzugang habe. Da ist ja YouTube sehr, sehr flexibel. Und ich habe sogar die Möglichkeit, die in irgendeiner, was weiß ich was, fast Klötzchengrafik anzusehen, wenn ich über die Konsole da reingehe und die Auflösung entsprechend anfordere. Aber da die Internetzugänge ja immer breitbandiger werden, denke ich, dass der eine oder andere das vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat, dass wir über Google, also YouTube, in HD die Sendungen zur Verfügung stellen. Vielleicht sollte man mal einen Blick darauf werfen, ob es Sinn macht. Dann kann man ja auch mit dem eigenen Fernsehgerät, mit diesen freiwillig gekauften multimedialen privaten Abhörgerät, was man sich in die Wohnung stellt, kann man ja auch auf diese Sachen zugreifen. Und das ist sicherlich auch eine Alternative, weil gerade diese neuen modernen Fernsehgeräte oft eine viel bessere Bildqualität haben als irgend so ein Schlapperklapp, der in der Ecke steht oder irgendein alter Monitor zum Rechner. Da braucht man ja nicht unbedingt diese hohe Qualität. Also, es ist alles da und ich werde es weiter beobachten. Bei den YouTubern, die ich vor einem Jahr oder sowas mal beleidigt habe, möchte ich mich entschuldigen, denn ich musste erstmal lernen zu verstehen, was ist denn das nun eigentlich für ein ganzer Kram. Und ich weiß heute, es ist eben Teil unserer Gesellschaft. Und so wie mir auf der Straße irgendwelche merkwürdigen Gestalten ab und zu mal begegnen, und die meisten sind aber freundlich und nett, so ist es auch bei YouTube. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Abonnenten haben wir. Abrufe haben wir auch. Über 5 Millionen ist ja schon mal eine Nummer. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Es gibt ja auch noch andere Themen, über die ich heute sprechen möchte. Die Hannover Messe. Gut, da bin ich nicht vor Ort. Die läuft in dieser Woche, 5 Tage läuft sie insgesamt. Und sie ist ja so eine Art Barometer für viele kommerzielle Anwender in dieser Branche geworden. Die gucken, wo geht der Trend hin, was gibt es Neues, was passiert. Es ist also wirklich so eine richtungsgebende Messe. Und es wird in der Hauptsache gesprochen und alles, was ich so an Presseberichten, das sind hunderte, gesehen habe, da geht es um Industrie 4.0. Ich habe zwar nirgends eine genaue Definition gelesen, aber das gibt's ja nicht. Es werden ja immer solche Sprüche da gekloppt und anschließend hat jeder eine eigene Meinung dazu, was es ist, aber jeder spricht ja drüber. Das ist ja die Hauptsache. Diese Messe hat natürlich auch Schwerpunkte, wie das üblich ist bei Messen. Und sie ist auch ganz, ganz wichtig für Deutschland, für den Standort Deutschland, für den Technologiestandort Deutschland. Das Hauptthema, habe ich so den Eindruck gehabt, das ist in diesem Jahr das Thema Roboter. Roboter, da tut sich mittlerweile irgendetwas. Jetzt sollte man nicht davon ausgehen, dass nun so irgend so ein Teil, was neben mir oder hinter mir herläuft und mir meine Einkaufstaschen trägt oder ähnliches. Nein, die Dinger sehen noch ganz anders aus. Da gibt es zum Beispiel, gedacht schon für private Haushalte, einen Roboterarm, der sehr feinfühlig agieren kann. Das ist ein pneumatischer Leichtroboter, sagt der Hersteller. Und der kann also tatsächlich in der Küche mithelfen, Sachen anreichen, aufheben, irgendwo etwas von hier nach da stellen, tragen, Suppe umrühren und sonstige Sachen. Von Franka Imica habe ich Informationen darüber bekommen, dass da Roboter-Apps angeboten werden, die das Programmieren dieser neuen Roboter mit ja doch wirklich umfangreichen Möglichkeiten und Fähigkeiten ganz, ganz einfach machen. Denn wenn jemand nicht viel mit Mathematik zu tun hat, muss man sich mal vorstellen, dass man einen Roboterarm hat mit 3, 4, 5 Gelenken und vielleicht noch ein paar Fingern. Und wenn das jetzt das Seil irgendwo hingreifen soll, dann gibt es unendlich viele Wege, wie man diesen durch den Raum gehen kann, diesen Weg, diese Entfernung überbrücken kann, um irgendetwas zu greifen. Und da muss man natürlich jetzt versuchen, etwas Optimales zu finden. Man darf nicht anstoßen, man darf natürlich auch den Menschen nicht um die Ohren hauen, nur weil man schnell irgendwo etwas aus dem Regal nehmen will. Und mit dieser App, die sieht ganz gut aus, kann man wohl sehr, sehr einfach solche Bewegungsstrukturen in Programmparameter verwandeln und die Maschine kann das dann ausführen. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein Thema, was gar nicht wegzudenken ist von Robotern. Nur wenn diese Dinger eine gewisse Intelligenz haben und auch selbst lernen können, das heißt also sich selbst verbessern können, so wie wir Menschen auch, die meisten jedenfalls, sich also an die Umwelt anpassen können und sehen können, wie sie sich optimaler verhalten können. Nur dann werden die in Zukunft auch tatsächlich Erfolg haben, aber da besteht kein Zweifel dran. Dieser Roboter Forfois von Omron Electronics hat man im Fernsehen gesehen, der Tischtennis spielt. Das ist schon eine tolle Sache. Ja? Der verarbeitet also die Informationen von seinen Sensoren und Kameras und er kann die Bahn des vom seinen Gegenspieler aufgeschlagenen Balls vorhersagen. Er führt 80 Berechnungen pro Sekunde durch und berechnet dann die künftige Flugbahn dieses Balles, positioniert sich selbst und seinen Schläger so und stellt auch den Winkel des Schlägers so ein und gibt auch den Impuls, dass er den Ball zurückschlagen kann. Möglichst auch so, dass der andere nicht mehr kriegt. Also er macht zwar nicht so den großartigen Sinn, vielleicht spielt irgendwann jemand, genau wie früher mit dem Schachcomputer, gegen eine Maschine zu Hause, gegen einen Roboter, kann ja sein. Aber man sieht zumindest, wozu Technologie heute in der Lage ist und möglich ist. Man kann so etwas nicht fest programmieren und deswegen ist es ein schönes Beispiel. Was noch ganz wichtig ist, das ist Energie. Energiesysteme und alles das, was damit zusammenhängt. Da gibt es also von den Windkraftanlagen über Solaranlagen, über Geothermie bis hin zu Brennstoffzellen, alles, was man sich so vorstellen kann. Das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, die haben transparente Solarzellen mit vorgestellt. Die können in Brillengläser eingebaut werden, bei der Herstellung natürlich, und Strom erzeugen. Gut, damit kann ich noch nicht mein Auto antreiben mit dem Strom aus dem Brillenglas, aber möglicherweise ein Cochlea-Implantat oder vielleicht sogar künftig eine Brille, die sich selbst einstellen kann, so wie das normalerweise das Auge tut. Oder irgendetwas anderes. Auf jeden Fall ist diese Brille nach wie vor durchsichtig. Die soll nur im ganz niedrigen, einstelligen Bereich das Licht dämpfen, was auf die Netzhaut fallen soll, und dennoch in der Lage sein, kleinere, energiesparende Chips zu betreiben. Die Vernetzung von Maschinen ist auch ein weiteres Thema. Ich kann mich erinnern, das ist bestimmt schon 20, 30 Jahre her, da gab es ein ganz, ganz großes Problem, dass verschiedene Industrieroboter in einem sich überlappenden Arbeitsbereich zusammenarbeiten müssen konnten. Und ich habe nochmal einen Bericht gemacht für den WDR Computerclub darüber. Das war schon interessant. Und damals noch ein Problem, auch ein mathematisches Problem, damit die Teile dann nicht irgendwo zusammenknallen und sich gegenseitig verbiegen. Ist heute längst kein Thema mehr. Die Grundlagen dafür sind alle oft genug durchdacht worden. Und KUKA hat dort, eine der führenden Roboterhersteller, gezeigt, was man machen kann und wie man diese Systeme optimieren kann, damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen und wesentlich effizienter und schneller produzieren können. Wir haben da übrigens einen ihrer Roboter beigebracht, dass man sich per Smartphone an diesen Roboter anmelden kann und lässt sich dann sein eigenes Puzzle anfertigen. Nur so als Thema, man sieht, dass diese schweren, tonnenschweren Monster auch sehr feinfühlig arbeiten können. Ja, was immer wieder rauskam, das war autonomes Fahren. Das kam an allen Ecken und Enden raus und es ist nicht mehr aufzuhalten. Irgendwann fahren unsere Autos autonom. Irgendwann sind wir nur noch nicht mal bei, sondern Mitfahrer. Und so ganz schlecht finde ich es nicht, wenn ich mir das ansehe, was auf den Straßen da im Moment passiert. VW, naja, die kämpfen natürlich an allen Fronten. Ihr Ruf ist ja nun mehr als ruiniert durch ihre Betrügereien und Abzockereien, die sie da gemacht haben. Und jetzt kommen sie natürlich als die großen Saubermänner da und erzählen etwas, dass sie einen Quantencomputer mittlerweile bei sich im Betrieb haben. Und ich berichtete schon darüber vor 4 Wochen, dass man damit also quasi in Echtzeit berechnen soll, welches Auto bei einem Stau welche Route nehmen soll. Diese Daten sollen dann in die Volkswagen-eigenen Navigationssysteme geschickt werden, damit jeder so fährt, dass möglichst wenig Staus auf den Umleitungen entsteht. Ja, sind also wirklich wahnsinnig stolz darauf, haben ganz, ganz viel darüber geschrieben. Aber im Moment ist es, glaube ich, nur heiße Luft, mehr ist es nicht. Also nur ablenken von den Problemen und zeigen, wie gut sie doch wirklich sind, wie lieb sie doch wirklich sind, wäre hier besser. In Peking haben sie jetzt also das erste Projekt in dieser Richtung gestartet. Und lassen wir mal da üben, wenn sie das dann können. Vielleicht können wir davon profitieren. Datenschutz, Datensicherheit ist ein wichtiges Thema, aber darüber wird ja immer viel geredet. Aber mal ganz ehrlich, Daten, das ist ja ein Produktionsmittel geworden und Daten sind so wichtig wie Grund und Boden und Kapital und eigentlich noch wichtiger. Das ist also ein Rohstoff und davon wird unsere Zukunft dominiert werden. Datensicherheit redet auch jeder darüber. Aber in dem Moment, wo die technische Entwicklung weitergeht, weitergehen soll, wo man Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen erkennen kann, na, dann tritt die Datensicherheit und der Datenschutz mehr oder weniger in den Hintergrund. weil wir da gerade auch bei Elektroautos waren. Also im vergangenen Jahr, also 2016, ist der Markt für Elektroautos doch deutlich gewachsen. Alles andere wäre natürlich sehr verwunderlich. Und zwar um 37%. Nun, auf diesem niedrigen Niveau sind 37% natürlich nicht viel. Es wurden also in 2016 insgesamt etwas mehr als 870.000 Elektroautos hergestellt. 870.000 ist ein Klacks für diese Welt. In China, da sind mehr als 40% aller Elektroautos von diesen 870.000 neu zugelassen worden. Das heißt, alleine 350.000 sind das in China. 70% mehr als noch im Jahr zuvor. In China fahren allerdings mittlerweile, wenn man das alles zusammenrechnet, 650.000 reine, nackte Elektroautos. Gut, dazu zählen, glaube ich, bei denen auch diese Plug-in-Hybride, aber das ist dennoch etwas. Also die sind ein großer Vorreiter da. Gut, bei der Dreckluft, die man da manchmal sieht, die dort teilweise vorherrscht, ist der Antrieb natürlich auch sehr, sehr hoch. Die Marktanteile global betrachtet für die Produktion von Elektroautos liegt in China bei 43% auf den Weltmarkt bezogen. Deutschland liegt bei 23% und USA 17%. Naja, unter dem Präsidenten vielleicht wird es noch weniger werden. Bei Batterien hat China einen Marktanteil weltweit von 25%. Und bei Elektromotoren sogar knapp 40%. Also, in China tut sich sehr, sehr viel in Bezug auf Elektroautos und das ist ja auch gut so. Bei uns tut sich ja nun nicht so wirklich sehr viel. Ja, wegen Elektroautos. Tesla hat ja auf der CeBIT mächtig Hauer bekommen, weil man vorgeführt hat, wie man ein Tesla-Auto klauen kann. Oh, lohnt sich ja auch, ist ja ein schönes Teil. Aber man darf es ja nun trotzdem nicht. Und zwar hat Tom Lusmore-Hansen, das ist ein Mitarbeiter der Universität in Oslo, gezeigt, wie ein solcher Diebstahl ablaufen kann. Man hat ein WLAN aufgebaut, ein kostenloses Netz aufgebaut, in dem sich die Leute anmelden konnten. Und sie müssen dazu nur eine App installieren. Das haben sie natürlich auch gemacht. In dieser App allerdings waren auch Funktionen implementiert, die die andere App auf dem Telefon des Benutzers, mit dem das Tesla-Fahrzeug gesteuert werden kann, Funktionen davon aufgerufen werden können, aufgeschlossen, verriegelt und so weiter und so weiter, die diese verändert hat und den zurückgemeldet hat, den Öffnungsschlüssel und in einem Fall sogar diese App fernbedienen konnte. So, und damit war es dann ganz einfach möglich, dass sie mit diesen geklauten Daten in das Auto gehen konnten, es öffnen konnten, es starten konnten, es fahren konnten und so weiter. Sie waren wohl sogar kurz davor, das Fahrzeug komplett zu übernehmen, dass man also den Benutzer sogar aussperren konnte. Es hat sich herausgestellt, dass Tesla wohl ein gutes Auto gebaut hat, aber die Software, die als Autoschlüssel und Steuerung diente, doch ziemlich, steinzeitlich aus Datenschutzsicht programmiert worden ist. Da müsste also wohl nachgebessert werden, denn so kann man Dinge eigentlich gar nicht auf die Straße lassen. Wenn dieses Wissen jetzt in die entsprechenden Hände der Kriminellen kommt, dann hat man natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Das Problem ist natürlich auch, dass viele Leute mit ihrem Kluglaut da durch die Gegend watscheln und überhaupt keine Vorstellung haben, was ihr alles drauf ist, ob ihr Telefon infiziert ist und machen damit aber Bankgeschäfte und rufen E-Mails ab und machen was weiß ich was, starten ihr Auto, steuern ihr Zuhause, kommunizieren mit allen möglichen und all das kann von entsprechenden Programmen, die man von außen untergeschoben bekommt, wenn man nicht aufpasst, durchaus zum Desaster werden. Diese Technologie, so schön wie sie ist, aber wenn sie zu schnell in den Markt kommt, dass gar nicht die Zeit dafür da ist, dass man wirklich diese ganzen negativen Folgen ausloten kann und ausschließen kann, dass diese ganzen Sachen auch missbraucht werden. Hundertprozentig wird man sowieso nicht können, aber es ist eben ein Rennen. Ja, und diese Geschwindigkeit, die ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Und unsere Kriminellen sind sehr schnell, die wollen Geld verdienen. Und die Schützer, unsere B-Schützer kommen nicht nach. Man muss schon selbst dafür sorgen, dass man nichts aus unsicheren Quellen, nichts aus dubiosen Ecken, nichts, was scheinbar lockt und kostenlos ist, nichts, wo ich irgendwelche Geschenke und sonst was angeboten bekomme, bedenkenlos installiert, sondern auf jeden Fall testet, vorher testet, nachliest, überprüft und hinterher auch Schadfinde-Software laufen lässt, um dann das eigene Telefon ein bisschen geschützt zu halten und wenn es mal schiefgegangen ist, doch ganz schnell wieder sauber zu bekommen. Ja, das ist nun mal so. Auch schöne neue Welt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. In den USA hat Burger King, da diese Fast Food heißt es ja, Kette, einen Werbespot gebracht im Fernsehen. Und die haben dann die Google Home Lautsprecher dazu gebracht, dass sie Werbung für diese Whopper Burger gemacht haben. Wie haben sie das gemacht? Ja, in dem Werbespot war einfach drin die Aktivierung für Google Home. Die nennt sich OK Google. Und dann haben sie die Frage angefügt, was ist der Whopper Burger? Natürlich auf Englisch, klar. Und damit haben diese Google-Lautsprecher dann reagiert, sind auf Wikipedia gegangen und haben den Artikel, der in Wikipedia über Whopper Burger stand, vorgelesen. Also man brauchte nur den Werbespot im Fernsehgerät laufen zu lassen und schon bekam man von dem eigenen Lautsprecher, dem Google-Lautsprecher, erzählt, was der Whopper Burger ist. War ja eine tolle Idee. Ich finde sowas einfach nur klasse, wenn sich diese Technologie, die ja an sich gar nicht böse ist, aber plötzlich in einer solchen Art und Weise ausnutzen lässt. Das ist ja auch eine Art von Hack. Das ist ja auch ein Hacker, der sich dieses Kram ausgedacht hat und das gemacht hat. Ja, diese Aktion allerdings, da sind dann einige hingegangen und haben, weil in Wikipedia quasi jeder etwas reinschreiben oder ändern kann, ganz schnell, nachdem das rausgekommen ist, die Beschreibung zu dem Whopper Burger geändert und haben auch noch andere Inhaltsstoffe hineingetan, wie zum Beispiel abgeschnittene Fingernägel. Also wurde vorgelesen, dass der Whopper Burger auch aus abgeschnittenen Fingernägeln besteht. Gut, daraufhin hat natürlich Wikipedia diese Bearbeitungsfunktion gesperrt und Google hat dafür gesorgt, dass seine Lautsprecher nicht mehr auf diesen Fernsehspot reagieren. Wenn da ein Whopper Burger kommt, dann sagt das Ding nichts mehr dazu. Aber es ist doch schön, oder? So wendet sich eine Technik, eine Technologie, die uns das Leben leichter machen soll, sagt der eine, das Geld aus der Tasche ziehen soll, sagt der andere, gegen die eigenen Väter. Wer die Fernsehserie Dr. Who kennt, der kennt wahrscheinlich auch Weeping Angel. Diese Weeping Angel, das sind also weinende Engel, Monster also. Vor deren Blicken kann man sich nicht schützen, man kann sich nicht abwenden davon. Und die können auch aus dem Fernsehgerät kommen. Und als vor einem Monat sowas WikiLeaks neue Dokumente veröffentlicht hat von der CIA, da wurde bekannt, dass die CIA eine Schadsoftware entwickelt hat oder haben soll, die sich Weeping Angel nennt. So, und diese, die greift Fernsehgeräte, klug Fernsehgeräte, von Samsung an und vermurkst die im Betriebssystem so weit, dass der CIA in diese Geräte eindringen kann und das Mikrofon und die Kamera benutzen kann, auch wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist. Muss natürlich im Internet hängen, was ja blöd genug ist. Und dass man dann quasi von dem eigenen Fernsehgerät abgehört und abgesehen werden kann im eigenen Hause, ohne überhaupt irgendetwas mitzubekommen. Ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich habe ja schon mal berichtet, dass es möglich ist und es sind auch einige gewesen, die haben dann ihrem Fernsehgerät den Zugang zum Internet quasi verboten. Aber das Problem ist nicht gelöst, denn viele haben sich ein solches Gerät angeschafft, um eben auch Content aus dem Internet herunterzuladen und sehen zu können. Und mittlerweile, nachdem diese Informationen offengelegt worden sind, was die CIA macht, sind bei einer Expertenkonferenz von israelischen Sicherheitsforschern, der Amihai Neidermann hat das vorgestellt, 40 Schwachstellen veröffentlicht worden und in dem Samsung-Betriebssystem Tizen. Und da wurde gezeigt, dass Hacker mittlerweile auch in der Lage sind, sich dieser Schwachstellen zu bedienen und selbst in fremde Wohnungen einzudringen. Allerdings ist das nicht nur auf die Fernsehgeräte bezogen, denn auch Waschmaschinen und Smartwatches und Kühlschränke von Samsung mit diesem Betriebssystem, und das sind also viele, zig Millionen Geräte auf dieser Welt, da lässt sich dieser Code einschleusen und dann kann man ja diese Geräte bedienen, wie auch immer man will, und kann Leute abhören, kann, was weiß ich, was kann man mit einer Waschmaschine eigentlich machen? Kann die mich abhören? Nee, kann sie nicht. Sie kann auch nicht mit mir reden, zum Glück. Aber vielleicht kann die ja irgendwann anfangen zu waschen, kann Feinwäsche plötzlich kochen, dass die Socken kleiner werden oder ich weiß es nicht. Nur es ist einfach katastrophal, dass gerade solche Hersteller wie Samsung, und die werden ja nicht die einzigen sein, bei denen so etwas möglich ist, das andere ist nur noch nicht bekannt, dass die so etwas wirklich zulassen. Und dass die CIA eine solche Software entwickelt hat und sie auch aktiv einsetzt, das ist schon erstaunlich. Wenn Sie jetzt gucken wollen, was und wo man wie was machen kann, ich habe das schon mal im Audiocast, ich weiß im Moment nicht mehr auswendig in welchen, gesagt und erklärt, und zwar HBBTV. Danach sollte man suchen und diese Funktion möglichst ausschalten. Wenn ein Fernsehgerät allerdings über Antennenfernsehen, also mittlerweile bei uns DVB-T2, sein Signal empfängt und gleichzeitig aber mit dem Internet verbunden ist, dann kann man über HBBTV auch noch weitere Informationen laden. Das heißt, es können sogar Apps über HBBTV eingespeist werden in das Fernsehgerät und das Signal kann sogar direkt vor Ort in das Fernsehgerät drahtlos reingeschoben werden, wie auch immer. Man kann also diese Signale manipulieren. Es gibt Sender dafür, die kann man schon kaufen, wenn man weiß wo, da wo es gemein ist. Und dann kann man das Fernsehgerät des Nachbarn, der nur durch eine Wand getrennt ist, von außen per Funk mit einer Schadsoftware angreifen und nach den eigenen Wünschen dann abhören, was man da hat und was man da will. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist genau das gleiche wie vorher mit Tesla, mit den Autos. Es werden Produkte auf den Markt gebracht, die einfach nur dazu dienen, möglichst schnell und viel Geld für das Unternehmen zu verdienen. Hier geht es nicht um den Kunden. Hier geht es nicht um die Sicherheit des Kunden. Aber daran denkt keiner. Es interessiert kein Schwein, hätte ich fast gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, die würden sich vielleicht anständig übernehmen. Es interessiert keinen Marketingmenschen, vielleicht noch die Ingenieure, die sich nicht durchsetzen können, sondern hier wird einfach nur auf den schnellen Mammon geguckt. Und dass der Verbraucher dabei unter die Räder kommt, ohne es zu wissen, das ist ja perfide genug. Ja, eine Geschichte, die zum Glück gut ausgegangen ist, ein bisschen lustig vielleicht. Da soll ein Neunjähriger das Auto und Kleintransporter seiner Eltern genommen haben und ist von zu Hause aus etwa 2,5 Kilometer zu einem McDonald's gefahren durch eine Ortschaft, East Palestine, im Bundesstaat Ohio. Und dieser Junge, der hat sich vorher im Internet angesehen, wie man ein Auto fährt und steuert. So wird gesagt. Hat wohl auch tagelang immer wieder sich das angesehen. Da gibt es eben Fahrlehrgänge für Fahranfänger. Und das hat er sich alles reingezogen. Und als seine Eltern dann geschlafen haben am Sonntagabend, hat er seine kleine Schwester gepackt in das Auto seiner Eltern und ist gefahren. Er ist beobachtet worden dabei von anderen Leuten und er hat wohl sich an alle Verkehrsregeln gehalten, hat an Vorfahrtsregeln gehalten, hat an Ampeln gehalten, wenn er musste. Und es war also so, als hätte er einen Führerschein und entsprechende Fahrerfahrung. So, und dann ist er auf den Parkplatz gefahren von McDonald's und die Angestellten, die haben gedacht, das ist irgendwie ein Scherz, die Eltern würden irgendwie auf dem Rücksitz sitzen oder sonst was. Naja, auf jeden Fall war mittlerweile auch die Polizei verständigt und die Eltern, die haben dann auf dem Parkplatz in Empfang genommen und er hatte dann natürlich Probleme und hat wohl irgendwie verstanden, dass das nicht so ganz in Ordnung war. Die Polizei hat gesagt, sie können keine Fehler der Eltern feststellen, denn der Junge hat das erzählt, glaubhaft erzählt, wieso er das gemacht hat und wie er das gemacht hat. Und dass er es nur gemacht hat, um für seine Schwester einen Cheeseburger zu holen, weil sie so gerne Cheeseburger isst. Naja, die Eltern haben sich anständig benommen, haben wohl gemerkt, dass sie ihren Autoschlüssel besser wegschließen. Und der 8-Jährige und seine Schwester durften dann so lange so viel Cheeseburger essen, bis sie wahrscheinlich nicht, bis sie satt waren oder so. Ja, liegt das jetzt am Internet? Liegt das jetzt an unserer Technik? Ist das früher auch möglich gewesen? Also mal ganz ehrlich, Auto gefahren bin ich auch schon, da war ich 9 Jahre alt. Und zwar ein LKW. Gut, damals war es ein kleiner LKW. Mit meinem Onkel zusammen aber. Der saß eben daneben und ich hatte so Holzklötze unter die Füße geschnallt. Und ich bin dann auch später noch gefahren, als ich dann... wie alt war ich denn da? Vielleicht 11 oder 12 oder sowas. Da bin ich dann schon größere Strecken gefahren. Also so ganz aus der Welt ist das nicht. Das haben wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern auch schon erlebt und gemacht. Und ich finde es nur erstaunlich, dass es heute so ist, dass ein 8 oder 9 Jahre, wird auch manchmal geschrieben, Jahre alter Junge, sich das im Internet einfach aneignet, Verkehrsregeln und Bedienung von Fahrzeugen, was er sicherlich bei seinem Vater abgesehen hat, und dann fehlerfrei, ohne Schlangenlinien und sich an Verkehrsregeln haltend 2,5 Kilometer bis zum McDonald's gefahren ist. Ich glaube, ich würde noch nicht mal 500 Meter dahin fahren wollen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja, vielleicht ein bisschen lustig, aber auch zum Nachdenklich machen. Aber man sollte schon davon ausgehen, dass die Kleinen durchaus in der Lage sind, etwas zu leisten, was man sich so nicht vorstellen kann. Also Autoschlüssel bitte weglegen, wegstecken und das Kopfkissen, wenn man schläft. Denn sonst könnte es sein, dass der Hunger den Jungen übermannt oder die Tochter überfraut oder wie auch immer man sagt. Also, Technik macht's möglich, Technik macht Spaß und war dem Jungen wahrscheinlich genauso gegangen. Aber wir machen jetzt keinen Spaß mehr, denn heute sind wir am Ende. Es war eine ganz bunte Mischung, denke ich mal, nachdenklich, lustig, ein Blick ins Innere. Und ja, dann machen wir Schluss für heute. Nochmal Dank an die Spender, heute habe ich es nicht vergessen. Nächste Woche in der Fernsehsendung werdet ihr wieder genannt. Tut mir leid, ihr seid irgendwie durch diesen Außendreh so ein bisschen hinten dran gekommen. Und nächste Woche die Fernsehsendung, ja, da geht es dann um Kopf hoch, also Head-Up-Displays im Auto. Die wollen wir machen. Und wir haben noch ein Thema, aber muss ich alles schon jetzt verraten? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ja, ein bisschen in den Himmel gucken vielleicht. Ja. Mit Technik hat das aber auch etwas zu tun. Ja, und in 2 Wochen gibt es den nächsten Audiocast und dann gibt es die nächsten Neuigkeiten. Und bis dahin wünsche ich allen ein wunderschönes Wetter. Es soll der Frühling bald beginnen. Schaut mal in den Shop hinein. Bittis sind noch da, noch da. Und auch die mit dem alten Computer Club Logo sind noch da. Aber lange wird es nicht mehr sein. Dann gibt es nur noch die neuen. Aber das wird dann bekannt gemacht über die Homepage. Bis dahin tue ich den Daumen nach oben und sage immer ein Bitti übrig behalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen oder wir sehen uns in 1 Woche und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.